Hallo Stefan.
Hallo Marcel.
Wir hatten gerade auf einen Gast gewartet, wollten eigentlich gerade eine Aufnahme mit einem Gespräch mit einem Gast machen, der jetzt aber verhindert ist. Deswegen machen wir hier so eine Notausgabe, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise also, wir reden jetzt einfach mal über ein paar ganz wichtige Themen. Also die zwei, sagen wir jetzt, so schon die zwei Aufreger-Debatten oder die gerade so eine Debatte, die sich schon anfühlt, als wenn es dieses Jahr ein Sommerloch geben würde, in das man was reinstopfen muss. Aber bevor wir zu dem Sommerloch-Thema kommen, lassen Sie erstmal über das Tankloch-Thema reden. Über den Tankrabatt, den die FDP durchgedrückt hat. Und da gab es von Anfang an, war das ja sehr umstritten. Also ich bin da auch eindeutig ein Gegner gewesen von dem Tankrabatt. Also ich glaube, dass wir da über zwei Sachen reden können. Zum einen die interne Machtdynamik bei der Ampel, was so das Durchdrücken von Themen angeht und wie es überhaupt in so einer Dreierkoalition, wie sich das so austariert. Und zum anderen, was sind jetzt eigentlich die Auswirkungen? Und hattest du mich im Vorfeld ja gefragt, dass du es ja gar nicht so richtig einschätzen kannst oder dass es immer so unterschiedliche Aussagen gibt, wie viel von dem Tankrabatt jetzt die Ölkonzerne weitergeben. Und da muss ich dir, als jemand, der BWL studiert hat und VWL und sowas weiter hatte, muss ich dir sagen, dass das alles auch mal gar nicht so einfach ist und ganz vieles zwar auf viele Stellen nach dem Komma ausgerechnet werden kann, aber alles immer vom Modell und von den Prämissen und so weiter abhängt. Wir haben jetzt ja gerade aktuell vom IFO-Institut, die haben sich das angeschaut und die haben was sie als Prämisse genommen haben, also sie haben als zum Ergebnis gekommen, in der Pressemitteilung hier steht ja groß drüber, Ölkonzerne geben Tankrabatt zu 85-100% weiter. Was erstmal in dem Ausmaß überrascht, also durchaus auch sein kann, aber was erstmal überrascht und wie sie darauf gekommen sind, ist, indem sie als Kontrollgruppe die Entwicklung der Preise in Frankreich genommen haben. Und das ist natürlich klar, Frankreich ist ein vergleichbares Nachbarland, bei dem man das machen kann, wo man dann auch die Entwicklung der Preise sich anschauen kann. Und ich hatte auch, glaube ich, auch an anderer Stelle auch gesehen, dass es zu 50% war, was auch immer noch mehr ist, als was ich jetzt vermutet hätte. Das scheint dann doch durchaus so zu sein. Also da muss man halt im Detail dann nochmal in die Prämissen reinschauen, was inwiefern das dann zutrifft. Aber es ist halt immer alles, man kann Mutmaßungen anstellen, aber ganz oft kann man auch, wenn die Zahlen einen den Eindruck geben, da ist etwas sehr präzise ausgerechnet worden, dann ist es dann trotzdem immer noch, was steht hinter den Zahlen, was sind die Prämissen, was ist das Modell. Also hier auf den ersten Blick, was das IFO-Institut gemacht hat, ergibt es jetzt für mich erstmal soweit Sinn. Ich bin aber, egal wie viel von dem Tankrabatt weitergegeben wurde, bin ich auf einer Ebene noch davor gegen den Tankrabatt gewesen, aus politischen Gründen, aus Gründen der Klimakatastrophe und so weiter und so fort.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Ich bin auch überhaupt kein Fan von dem Tankrabatt. Ich sehe einerseits natürlich schon, was auch Maurice Höfgen gerne als Argument bringt, also dieser eher linksorientierte Wirtschaftsmensch, der sagt ja auch, ja, die Leute brauchen es halt, ja, die sind aufs Auto angewiesen, also gerade die finanziell nicht so gut gestellten. Und klar wäre es wünschenswert, dass die nicht aufs Auto angewiesen wären und dass es Alternativen gäbe, aber die gibt's eben nicht. Und deswegen muss man was für die tun. Also quasi so ein relativ pragmatischer Ansatz an der Stelle. Aber ich finde auch die Signalwirkung ganz, ganz schrecklich. Ich meine, wir versenken da jetzt was 6 Milliarden in diesen Tankrabatt, während gleichzeitig der Schienenausbau unglaublich unterfinanziert bleibt. Mit, ich glaube, wir haben da dieses Jahr nur 1,9 Milliarden oder sowas drin, von auch so ungefähr 5 oder 6, die eigentlich geplant wären, wenn man sie denn ausgeben würde. Also einfach diese Prioritäten, die da laufen, sind problematisch. Und ich finde es dann natürlich quasi auf der einen Seite in so einen Tankrabatt Geld rein zu versenken und den Leuten halt diese Subvention zukommen zu lassen, weil es sozialpolitisch geboten ist oder so, ist ja eine Geschichte sozusagen, trotz aller negativen Auswirkungen bei Stichwort Klimawandel und so weiter. Wo bei mir der Spaß aufhört, ist, wenn sich Lindner jetzt hinstellt und sagt, ja, wir haben ja jetzt so viel Geld für den Tankrabatt ausgegeben, da können wir an anderen Stellen natürlich kein Geld mehr ausgeben, Stichwort Windräder und der ganze Kram. Und spätestens da sage ich, also sorry Junge, du kannst ja gerne quasi die Kohle für deine eigene Wählendenschaft da raushauen, wenn du glaubst, dass das politisch geboten ist. Das ist eine Geschichte. Wir können auch gerne gleich noch drauf eingehen. Es ist jetzt nicht so, als hätten die anderen Parteien nicht ihre eigenen Wunschprojekte gleichzeitig mit durchgeklatscht. Stichwort 9-Euro-Ticket. Aber dann das quasi als Argument zu nehmen und jetzt ist uns leider das Geld ausgegangen, das finde ich dann schon ein bisschen frech. Ich finde es auch generell spannend, wie die FDP sich von diesem Tankrabatt selber distanziert. Ich kriege da total die Vibes von der Mövenpick-Steuer 2009, wo sie ja dann auch, als die kam, dann war sie auch plötzlich unpopulär oder zumindest in der Kritik oder man sagt, hey, so wollten wir die eigentlich nie und die konkrete Ausgestaltung war ja dann doch irgendwie die CDU und genauso ist ja Lindners Verteidigung Stellung gerade, ja, wir wollten ja den Tankrabatt eigentlich gar nicht so, sondern wir wollten den anders und viel cooler. Und da muss ich mich dann auch fragen, also entweder ist die FDP einfach nur unglaublich schlecht, ihre Interessen im Parlament durchzusetzen, oder sie veralbert uns. Eins von beiden. Also ich bin einfach mit der Kommunikation nicht so hundertprozentig glücklich, wie das da abläuft. Da fühle ich mich so ein bisschen verarscht.
Ja, sehr schlimm fand ich auch das Social-Media-Bild von Saskia Esken. Liebe Ölkonzerne, bitte behaltet das Geld nicht für euch, sondern gebt es an die Bürger und Bürgerinnen weiter, so quasi. Also, okay, was, du bist die Chefin der Partei, die im Kanzleramt sitzt. Du musst nicht, liebe Ölkonzerne, auf Instagram schreiben. Mach was, wenn da irgendwas nicht passt, wie du dir das vorgestellt hast. Ja, also der Tankrabatt ist natürlich... Na, also ich sehe ja schon bei der FDP, habe ich den Eindruck, dass sie jetzt quasi einen Fuß in die Tür versucht zu bekommen, in die Tür der Autowerke, also dass sie sozusagen die Partei werden will, zu der die Automobilindustrie auch geht, wo die Automobilindustrie auch sieht, die vertritt unsere Interessen. Ne? Also man hätte ja hier zum Beispiel auch mit dem Tankrabatt, wenn man sagt, okay, wir treffen jetzt auch einkommensärmere Haushalte, die einfach pendeln müssen, auch auf dem Land, weil wir als Politik einfach entschieden haben, dass Schienenverkehr nichts ist und dass alle ein Auto haben müssen und Busse zweimal am Tag auch ausreicht, wenn die da fahren und so weiter. Ne? Aber dann hätte man, um auf diese Bevölkerungsschicht zu unterstützen, hätte man auch einfach ganz automatisch, auf einkommensbasiert auch etwas machen können. Ne? Und wenn man es einkommensbasiert macht, eine Steuererleichterung oder eine Einmalzahlung oder wie auch immer in so einer Größenordnung. Das hätte man dann auch durch über die Bank machen können, egal ob Metropole oder Land oder wie auch immer. Ne? Also das wäre aber dann natürlich eine ganz andere, hätte wahrscheinlich einen sehr viel besseren Effekt gehabt, als jetzt die SUV-Besitzer auch noch mit zu unterstützen, die natürlich regelmäßig an der Tankstelle stehen, um dann mit 300 Sachen über die Autobahn zu brettern. Hätte aber natürlich den Effekt gehabt, dass man auch als FDP ein ganz anderes Signal sendet, weil das, was sie hier gemacht haben, das ist ja schon auch Signalpolitik. Ne? Das ist zum einen sehr greifbar für Bild und sowieso den Boulevardjournalismus und auch für Social Media und natürlich auch wieder ein Signal Richtung Automobilindustrie, sehe ich ja ganz, ganz klar. Ne? Also die FDP hat ja auch, glaube ich, es wäre keine Ampelkoalition, glaube ich, jemals. Ich kann mir keine Konstellation vorstellen, in der nicht die FDP das Verkehrsministerium bekommen hätte. Das ist einfach so zentral für eine Klientelpolitik, für eine Machtpolitik in Deutschland, dass da die FDP da sitzen muss. Oder es passiert nicht.
Ja, schon allein aus Verhinderungsgründen. Also ich glaube gar nicht so sehr, weil sie da, ich würde es mit der Klientelpolitik gar nicht so hochhängen insofern, als dass die da etwas liefern müssen, sondern es ist, glaube ich, einfach ausgeschlossen, dass man es den Grünen überlässt, weil einfach da so viele Projekte rauskommen würden, wo dann Widerstand entstehen würde und für die man ja dann quasi gerade stehen müsste. Das wäre ja quasi, wie wenn die SPD das Arbeitsministerium der FDP überlässt. Ja, es ist nicht so, dass die SPD ganz geniale Pläne hat, was sie mit dem Arbeitsministerium anstellen würden oder die Grünen mit dem Umweltministerium, man kann sie jedes Beispiel nehmen, sondern da geht es ja auch darum, dass man es halt nicht den anderen überlassen kann, die dann da womöglich...
Der eigene Markenkern, der da mit reinspielt.
Ja, ich meine, das ist ja letztlich so. Gegebenenfalls muss man da halt vor allem mal blocken, dass die anderen diejenigen Dinge machen, die man ideologisch ablehnt. Also ich verbinde jetzt mit der FDP beispielsweise keine spezifische Verkehrspolitik in dem Sinne, aber ich bin ziemlich sicher, dass wenn da jetzt, keine Ahnung, der Hofreiter im Verkehrsministerium sitzen würde, dass die FDP da sehr viele Dinge hätte, die sie sehr gerne verhindern würde und dass schon allein deswegen es notwendig ist, dass die das Verkehrsministerium quasi blocken auf die Art. Und das Gleiche gilt ja bei anderen solchen Geschichten auch. Also wie gesagt, gerade SPD und Arbeitsministerium würde mir einfallen, da gibt es jetzt nicht so die Mörder, Mörderprojekte, mit denen ich die da gerade verbinden würde, aber sie können es halt den anderen nicht geben, weil sie, weil da Dinge rauskommen würden, die sie ablehnen. Also ich denke, dass diese Dynamik ein größerer Teil ist als wählende Bestechung, in Anführungszeichen.
Ja, sehe ich genauso. Also ich finde das schon auch interessant, dass sie diesen Tankrabatt auch so durchbekommen haben, der ja schon auch dem widerspricht, was man sich von einer Bundesregierung erwarten würde, in der auch die Grünen sind. Und du hast ja schon angesprochen, auf der anderen Seite hast du dann das 9-Euro-Ticket. Ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen, aber ich finde es ganz interessant, das jetzt zu beobachten, so diese ersten Machtdynamiken in so einer Dreierkonstellation auf der Bundesebene zu sehen. Und was ich in der Merkel-Ausgabe schon angesprochen habe, ist auch hier wieder etwas, was ich sehe. Die SPD ist zwar die größte Posten da in der Regierung, also mit den meisten Anteilen und sitzt auch im Kanzleramt. Aber wir haben dann jetzt hier zum Beispiel auch hier wieder, da ist Scholz und die SPD sind wieder, wie auch in den letzten 100 Jahren GroKo und so weiter, ist die SPD wieder unsichtbar. Ne? Also du hast auf der einen Seite hast du das FDP-Projekt Tankrabatt und auf der anderen Seite hast du das, was ich jetzt eher den Grünen zuordnen würde, das 9-Euro-Ticket. Das würde natürlich jetzt so. SPD-Politikexpertinnen werden das natürlich ganz anders sehen. Aber das ist schon wieder so etwas, dass da die Kleineren sehr viel, sagen mal, farbenfroher und markenkerniger in dieser Dreierkonstellation in der Öffentlichkeit, würde ich jetzt mal sagen, wahrgenommen werden, als eigentlich der Anführer SPD in diesem Dreiergestirn.
Ja, sehe ich genauso. Also das 9-Euro-Ticket, das ist ziemlich definitiv den Grünen zuzuordnen. Also weder die SPD noch die FDP hätten das haben wollen. Und ich sehe das als den Preis für diesen Tankrabatt. Ja, also wenn die FDP den Tankrabatt kriegt, kriegen die Grünen das 9-Euro-Ticket. Und die SPD ist da, glaube ich, in beiden Fällen ja auch passt. Weil die können ja mit beidem leben. Die können ja beides auf diese hart arbeitenden Menschen packen. Ja, die einen kriegen quasi den Bonus an der Tankstelle und die anderen kriegen einen verbilligten ÖPVN. Das passt ja eigentlich. Das ist ja nicht so, als hätten die was dagegen. Und da können sie sich in beiden Fällen dahinter stellen, ohne große Probleme. Und wie du schon sagst, ja, wenn eine der Parteien was kriegt, dann muss logischerweise auch die andere was kriegen. Das lässt sich, glaube ich, gar nicht anders machen. Was ich noch auffällig fand, wo wir gerade bei diesen Machtdynamiken sind, dass Lindner jetzt gerade wieder etwas prominenter wird. Wir haben ja drüber gesprochen gehabt, dass der in der letzten Zeit es eher schwierig hatte, genauso wie die FDP, weil einfach dieses Ukraine-Thema, das so bestimmend war, die Partei letztlich aus den Schlagzeilen verdrängt hat. Und aktuell kommt ja das Inflationsthema deutlich mehr hoch und gleichzeitig mit dem Tankrabatt, mit dem 9-Euro-Ticket und den ganzen Geschichten wird die Finanzpolitik wieder relevanter. Und man merkt jetzt schon deutlich, dass Lindner sich gerade sehr inszeniert als dieser Hüter der Geldbörse sozusagen. Ich habe jetzt heute erst eine Schlagzeile gelesen, von wegen die Ministerien wollen gesammelt 70 Milliarden mehr Ausgaben und Lindner sieht es jetzt quasi als seine Hauptaufgabe, das abzublocken. Ich meine, klar, er ist der Finanzminister, jeder Finanzminister wird das als seine Aufgabe sehen. Es ist eher insofern spannend, als dass sich meine Prognose so weit bewahrheitet, dass sobald dieses Thema kommt, wird er sich und wird seine Partei sich wieder profilieren können und sie werden sich als die verantwortlichen, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, der verantwortliche Blocker, so ein bisschen Oxymoron, aber als diejenigen sozusagen, die da die Vernunft walten lassen und quasi Exzesse verhindern innerhalb dieser Ampelkoalition. Das ist ja quasi das Bild, mit dem die auch reingegangen sind. Und ich glaube, das müssen die jetzt auch so ein bisschen machen, eben weil sie in der letzten Zeit so in der Versenkung verschwunden sind. Die brauchen irgendwas Hochprofiliges, wo sie sich zeigen können als die aufrechten Kämpfer gegen die Inflation für Geldwertstabilität und für finanzpolitische Vernunft, um da mal in diesen Begrifflichkeiten zu bleiben.
Wobei sie sich ja dann nicht so viele exotische Projekte wie das Tankrabatt dann noch leisten können. Das eine widerspricht ja dann dem anderen.
Das ist schon richtig, aber das war ja noch nie ein Problem. Ich meine,
wir sind das ja richtig extrem auch in den USA, ne? Und die Republikaner da, die immer behaupten, wir müssen sparen. Und sobald sie im Weißen Haus sitzen, dann die Mehrheiten haben, dann wird das Geld mit beiden Händen ausgegeben, um dann danach wieder zu sparen. Und das ist ja letztendlich genau die gleiche Dynamik, was du auch hier sagst, ne? Für die eigenen Projekte und das, was man selbst will, da ist das Geld da. Aber für Dinge, die nicht in die eigene politische Ideologie und in die eigene Weltwahrnehmung und wie man sie selbst darstellt, für die ist das Geld dann auf einmal dann nicht mehr da. Und da muss dann ganz konkret ganz doll gespart werden.
Niemand will jemals in Anführungszeichen sparen oder kürzen. Das macht man immer bei anderen. Ja, das ist genau das Gleiche wie Steuererhöhungen. Die macht man auch nie fürs eigene Klientel. Ja, die sind auch grundsätzlich immer für die anderen. Ja, also wenn SPD oder Grüne oder Linke oder sonst wer dastehen und sagen, ey, wir müssen dringend die Steuern erheben, da ist immer klar, aber von anderen Leuten. Ja, das ist, und genau das Gleiche ist es bei diesem Sparen-Idee auch. Das ist jetzt nicht so, als ob die FDP jemals hinstehen würde oder die CDU und sagen, hier, wir müssen jetzt aber hier dringend, was weiß ich, die Eigenheimzulage reduzieren oder sonst irgendwas. Da geht man immer an das jeweils andere Klientel ran. Das ist normal. Du kannst in der Politik anders ja auch gar nicht überleben. Also das würde ich auch nicht kritisieren. Was ich kritisiere, ist vielmehr, dass man denen das abnimmt. Also, dass quasi irgendjemand diesen Schmarren glaubt. Aber umgekehrt gilt es ja genauso. Ja. Von Ideen, von der Reform, von politischen Prozessen oder sowas, diese ganzen Vorstellungen, die klingen immer total gut, wenn man gerade am Wahlkämpfen ist oder versucht, sich da irgendwie zu profilieren. Und sobald es darum geht, es umzusetzen, stellt man dann eben fest, dass es halt leider doch nicht möglich ist. Und genauso stellen Konservative und Liberale immer fest, dass Geld ausgeben politisch halt echt ziemlich geil ist. Genauso stellen müssen Linke dann gerne mal feststellen, dass ihre eigenen entweder Abgabenerhöhungsprogramme oder im Falle der Grünen, dass der Wille für Transformationen, Stichwort höhere Preise für Fleisch oder Ausbau des ÖPVN und Eingrenzung von Autos, wenn das real wird, dann schmilzen da die Mehrheiten auch sehr schnell zusammen. Ja? Das ist ja quasi normal. Das ist Politik.
Ja, das ist das Wahrnehmungsthema. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt. Das ist tatsächlich so. Dieses Medienthema ist, spielt natürlich dann sehr stark dann damit rein. Hast du noch was zum Tankrabatt zu sagen? Sonst würde ich sagen, dass wir dann gleich auch zu unserem zweiten heutigen Thema übergehen.
Nee, zum Tankrabatt habe ich soweit ansonsten nichts mehr. Ich denke, wie du schon sagst, das ist ja weitgehend Symbolpolitik, zwar sehr teure Symbolpolitik, aber dabei wird es, glaube ich, letzten Endes auch bleiben.
Ja, wobei das Einzige, was ich noch sagen würde dazu, ist, dass es natürlich insofern vielleicht ein schlechtes Vorzeichen für die Zukunft ist, was die Gestaltung der deutschen Politik auf der Bundesebene angeht, als dass es natürlich etwas ist, was an ganz vielen Stellen nicht hilft. Ne? Also was den Autoverkehr betrifft, also was die Emissionen von Autos angeht, was das Verhalten zum Fahren angeht. Ja, und zum anderen natürlich dann auch, was unser Verhältnis, unser politisches Verhältnis zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine angeht, wo es da hilft es ja auch nicht. Ne? Also es ist an zwei Stellen, an zwei ganz wichtigen Stellen, einmal der Krieg, einmal die Klimakatastrophe. Es ist wichtig, dass wir unseren Konsum auch beim Sprit reduzieren. Und das, unser Tankrabatt zeigt genau die andere Richtung. Er subventioniert den Konsum.
Amen.
Und damit kommen wir zum zweiten Thema, und zwar zum Pflichtjahr, es ist eher so eine Art Pflichtdebatte, habe ich den Eindruck, ich weiß gar nicht, wir reden jetzt auch nur drüber, weil wir jetzt, ich hatte das so vorgeschlagen, ich bereue es jetzt schon wieder so ein bisschen, weil es ja letztens auch wieder so eine Zeitverschwendung ist, so ein unsinniges Thema, über das man redet. Der ja, Steinmeier, ich weiß nicht, ob er von seinem Ukraine-Problem versucht abzulenken, indem er da einfach noch eine andere Granate in die Öffentlichkeit reinwirft und sagt, Mensch, die jungen Leute, wir haben die jetzt in der Pandemie so gut unterstützt und waren so solidarisch mit denen und die haben nichts zurückgegeben. Wir haben immer die Fenster für die in der Schule aufgemacht. Jetzt können die doch mal ein bisschen solidarisch für die Gesellschaft mal was leisten. Und, also es macht den Eindruck, als wenn es einfach nur dafür da ist, einfach die Medien, die Talkshows und die Zeitungen zu füllen und die Twitter-Hashtags aufzufüllen, sodass die Leute sowas haben, die sich aufregen können. Ein absolut, finde ich, unverschämtes Thema.
Ja, wie du schon sagst, ich würde es auch eher so unter die Kategorie Sommerloch-Thema abheften. Aber ich finde es ganz auffällig bei dieser Debatte um das soziale Pflichtjahr, die geht gerade einfach nicht weg. Wir hatten die ja letztes Jahr auch schon. Und die kommt gerade irgendwie so periodisch hoch. Also da scheint schon irgendwie so ein bisschen eine größere Tendenz dahinter zu stehen, als es nur als Sommerloch-Thema zu machen. Also ganz die Kategorie Mallorca als 17. Bundesland würde ich es nicht machen.
Ich würde mal kurz, also nur kurz eins sagen. Ich meine, was wir halt konkret haben, wir haben halt einen Arbeitskräftemangel. Wir sind jetzt mittendrin, in dem die ganzen Boomer-Jahrgänge in den Ruhestand gehen. Das heißt, und diese Jahrgänge sind auch die dann in den Pflegeheimen sind. Also das wissen wir durch die ganze Gesellschaft, durch die ganze Bevölkerung, dass das jetzt immer drängender wird. Und das ist, glaube ich, schon so ein Thema. Ne? Also in der Politik sieht man natürlich auch dann die Zahlen. Ne? Und ich habe letztes Jahr, Ende des Jahres, habe ich ein Projekt für die AWO gemacht. Und da haben wir auch so verschiedene Interviews auf den verschiedenen Management-Ebenen gemacht. Und was man halt wirklich, wirklich immer wieder gehört hat, ist, wie schwierig es ist, für diese Pflegeeinrichtungen Leute zu finden. Und wie so eine große Einrichtung wie die AWO, die, glaube ich, der größte Arbeitgeber Deutschlands ist, wie die sich zum Beispiel umorientieren müssen, dass sie sich intern wahrnehmen als jemand, nicht, dass Leute sich bei ihnen bewerben, sondern dass sie sich als Träger und die Einrichtung, ist nicht auf der Einrichtungsebene, dass die Pflegeeinrichtungen, dass die sich bewerben bei den Leuten, die dann da arbeiten, und wo es auch, dann kann es konkret auch so auch um Arbeitskräftemigration gehen, ne, dass man mit der Politik gemeinsam dann Leute aus dem Ausland dann holt und so weiter. Und das sind schon so Themen, bitte?
Ja, ich verstehe das immer gar nicht, weil ich meine, der Job ist schlecht bezahlt, der ist sozial kaum angesehen und sehr, sehr anstrengend. Also ich verstehe nicht, warum die keine Leute finden. Ja, das ist
warum einem da nicht die Bude eingerannt wird. Ja, ja. Naja, und genau. Ne? Aber anstatt dann halt irgendwie das politisch das Ansehen zu bessern und vielleicht auch irgendwelche Anreize zu schaffen, damit es besser bezahlt ist, warum dann nicht für ein Apple und ein Ei einfach 18-Jährige da reinstellen?
Ja, also wie du schon hier ansprichst, es geht tatsächlich, glaube ich, einerseits um dieses Arbeitskräfte-Ding. Man hätte gerne günstige Arbeitskräfte für die Pflege. Wie sinnvoll das ist, sei mal dahingestellt. Ich finde es sehr bezeichnend, dass diese Aufrufe ja gar nicht aus der Branche selber kommen. Ja, das sind ja immer Leute von außerhalb, die diese Vorschläge machen. Das Gleiche läuft ja auch bei dieser Einführung der Wehrpflicht. Ja, es ist ja nicht die Bundeswehr, die sagt, wir hätten gerne die Wehrpflicht wieder oder so.
Die müssen ja dann alle wieder aufrufen. Halt aufbauen. Die müssen ja dann Administration schaffen, die das halt alles verarbeitet.
Richtig. Und brauchen können sie die Leute ja auch nicht wirklich. Das haben sie ja jetzt schon mehrfach gesagt. Und bei den sozialen Diensten ist das ja dasselbe. Ich habe das auch erst gestern auf Twitter irgendwo gelesen. Das werde ich jetzt leider nicht mehr finden, mangels einer vernünftigen Suchfunktion. Aber da hat auch jemand geschrieben, dass quasi aktuell, wir reden da von 700.000 Menschen jedes Jahr, die quasi betroffen wären von so einem Pflichtdienst. Und aktuell ein freiwilliges soziales Jahr machen, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, so ungefähr 70.000. Das wäre also eine Verzehnfachung der Leute pro Jahr. Das musst du erstmal unterbringen. Also auch als die sozialen Dienste, die haben ja auch gar nicht die Kapazitäten für sowas. Und dann kriegst du da also mal mindestens die Hälfte von denen eher unmotiviert. Keiner von denen ist auch nur in irgendeiner Art und Weise qualifiziert. Das heißt, du kriegst Jahr für Jahr 700.000 unqualifizierte, teilweise unmotivierte Leute in das System gespült, die da alle aufgenommen werden sollen. Ich bin eher unsicher darüber, welche realen positiven Effekte daraus kommen sollen. Und das bringt dann die Debatte auf den zweiten Punkt, weil das ist ja auch dieses Panacea, was das sich immer davon versprochen wird. Stichwort Zusammenhalt der Gesellschaft. Ja, das ist ja dieses ganz großartige, man zwingt die 18-Jährigen zu einem sozialen Pflichtjahr und dann kommt wieder dieser magische Sternchen, wo dann ein Wunder passiert und am Ende kommt ein größerer sozialer Zusammenhalt raus. Was auch immer.
Meinst du, Stefan, kannst du dich noch daran erinnern, als es noch Zivildienst und Wehrpflicht gab, wie da die Gesellschaft zusammengehalten hat?
Das wäre genau mein Punkt, ja, weil ich verstehe, das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Ja, glauben die Leute, sind die wirklich der Überzeugung, dass zu den Zeiten, als diese Pflichtdienste noch real bestanden haben, also sowohl Wehrpflicht als auch Zivildienst, also reden wir mal so von den 80er Jahren, als die Leute wirklich noch alle eingezogen worden sind und nicht wie in den 90er und 2000er Jahren dann schon zwei Drittel ausgemustert worden sind. War da die Gesellschaft so viel geiler? Gab es da so einen besseren Zusammenhalt? Also was genau versprechen die sich davon? Das sind immer solche magischen Fluff-Worte, sozialer Zusammenhalt oder dieses Ding mit der Realität und Solidarität und bla. Aber ich habe immer so das Gefühl, das sind hauptsächlich Wortwolken. Also wirklich konkret wird das da eigentlich nie.
Nee, muss es ja auch nicht. Es ist ja letzten Endes ein ganz klares Thema von einem alten Mann auch gerichtet auf seine Generation, ja, auf eine ältere Generation, die natürlich auf die jüngeren Generationen schaut und denkt, Mensch, die sind ja viel schlechter als wir, die sind viel unsolidarischer als wir. Bei uns war das früher viel besser. Ja, Gesellschaft ist ja immer dann am besten gewesen oder die Welt, als man selbst in seinen 20ern war. Das muss ja nicht zwingend opportunistisch bewusst gemacht sein, um diese Klientel zu bedienen und die Ressentiments zu bedienen. Kann es aber natürlich auch sein, will nichts unterstellen, aber es kann durchaus auch sein, dass einfach die älteren Menschen in der Politik das genauso sehen, dass sie denken, ja, bei mir war das früher doch, bei uns war das viel besser, wir hatten das und wir können doch da können wir auch mal ein bisschen eine Durchmischung reinbringen und bringen das dann überall rein. Und ich finde ja, letzten Endes, also wenn man wirklich mal objektiv versucht, auf die letzten 2 Jahre hier in Deutschland zu schauen, ich habe das ja vorhin leicht im Scherz gesagt, wenn man da mal wirklich mal guckt, wie sich die unterschiedlichen Bevölkerungsschichten oder sagen wir mal ganz konkret die Generationen verhalten haben und was wir teilweise verschiedenen Generationen zugemutet haben, dann gibt es so eine krasse Diskrepanz, dass es schon, also man muss schon sehr tone-deaf sein, um jetzt, meine Pandemie ist ja immer noch nicht vorbei, aber jetzt so etwas auch in den Raum zu werfen, nachdem man den Jugendlichen 2 Jahre lang zugemutet hat, dass die Diskotheken, die Clubs alles zu ist, dass keine Abibälle stattgefunden haben, dass es eine Zeit gab, in der sie sich nicht mal zusammen auf eine Parkbank setzen durften und dann aber gleichzeitig noch, während das alles noch war, noch während Abibälle abgesagt wurden, die Fußballstadien wieder voll gemacht wurden. Und in den Fußballstadien natürlich dann auch wieder Jugendliche drin waren, aber die natürlich sehr viel stärker auf für ältere Bevölkerungsschichten sind, für Leute, die arbeiten gehen und so weiter und die jetzt wieder in den Fußballstadien sitzen wollen oder nach Malle fliegen wollen und was weiß ich. Wenn es innerhalb der Gesellschaft von Generation zu Generation eine Solidarität gibt oder eine fehlt, dann sehe ich sehr viel stärker, wie eine Solidarität von den älteren Generationen zu den Jüngeren fehlt. Und da habe ich jetzt über die Jugendlichen gesprochen. Da habe ich noch nicht mal gesprochen, wie quasi nicht existent die Solidarität gegenüber den Minderjährigen ist, die alle nicht geimpft werden konnten, während alles wieder aufgemacht wurde, wo Jens Spahn, der heutige Energieexperte, der damals noch Gesundheitsminister war, gesagt hat, ja, bis Herbst 21 können dann alle geimpft sein, womit er da alle ausgeblendet hat, die unter die Grenze gefallen sind, also alle Kinder ausgeblendet hat, die gar nicht in diese so wenig Solidarität für die Minderjährigen da ist, dass die nicht mal in den öffentlichen Statements des Gesundheitsministers stattfinden. Und vor diesem Hintergrund darüber zu reden, dass wir mehr Solidarität von den Jugendlichen in unserer Gesellschaft brauchen für den Zusammenhalt, ist einfach eine bodenlose Frechheit.
Total. Ich wäre ein bisschen vorsichtig bei dieser Formulierung mit dem Objektiv, weil letzten Endes wissen wir es nicht wirklich. Was wir definitiv feststellen können, ist, was du, was ich meine gerade, was wir nicht feststellen können, ist, wie solidarisch und wie gut sich die Jugendlichen tatsächlich verhalten haben. Da fehlt uns einfach die Datengrundlage. Aber was wir definitiv sehen können, ist, dass denen deutlich mehr zugemutet wurde als den meisten anderen Schichten.
Ja, was ich immer wieder gesagt habe, ne? Also für dich und mich und Leute, die älter sind, so 2 Jahre ist jetzt schon auch eine lange Zeit für uns, aber keine Ewigkeit. Aber wenn du 15 bist, ist es eine Ewigkeit.
Das kommt noch erschwerend hinzu. Nee, ich würde noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil du das schon dieses Thema angesprochen hast. Warum kommt dieser Vorschlag überhaupt? Nee, das ist an und für sich, was Konservative gerne abschätzen, als Virtue Signaling bezeichnen. Ja, also dieser Versuch, sich selber als moralisch überlegen darzustellen. Ne? Das ist wie wenn Grüne mal wieder fordern, dass man weniger Fleisch essen sollte oder bei den Linken es mal wieder irgendwas heißt mit weil er sich Solidarität mit Arbeitslosen oder hast du nicht gesehen. Das ist einfach nur dieses Zeigen, ich vertrete eine moralisch tolle Position, ja, weil ich meine, wer ist denn gegen gesellschaftlichen Zusammenhalt, ne? Das ist ja grundsätzlich immer schön, aber letzten Endes ist das Identitätspolitik für eine bestimmte Schicht, die hier auf dem Rücken von Jugendlichen ausgetragen wird letzten Endes. Das spricht jetzt gar nicht so sehr für oder gegen das Pflichtjahr an und für sich. Das ist ja jetzt erst einmal mehr eine Beobachtung, warum haben wir diese Diskussion? Weil es ist eben nicht wirklich eine sachliche Diskussion, weil sobald du versuchst, einigermaßen konkret zu werden, fliegt dieses ganze Ding auseinander. Es ist völlig unklar, was sollen die eigentlich machen? Also welche Jobs sollen die eigentlich konkret übernehmen? Ist es irgendwas Soziales? Das klingt immer gut. Welche Ziele sollen da damit genau verfolgt werden? sozialer Zusammenhalt in irgendeiner Art und Weise. Und vermutlich, das wird gelegentlich genannt von einigen Leuten, denen ihr Ruf nicht ganz so wichtig ist. Die sagen dann den leisen Teil laut quasi mit dem, ja, wir bräuchten auch gerne ein paar billige Arbeitskräfte wegen Pflegenotstand und so. Aber all das ist gar nicht so wirklich konkret. Also ich habe wirklich das Gefühl, wir diskutieren nicht über eine konkrete Policy-Pflichtjahr, sondern wir reden hauptsächlich über den Umweg dieses sozialen Pflichtjahrs, über die Frage, sind die Jugendlichen von heute moralisch irgendwie etwas verkommen und müssen wir die sozusagen in die Gesellschaft reintegrieren? Ja, das ist ja die eigentliche Debatte, die hier läuft. Also brauchen diese Menschen, die heute irgendwie so zwischen 17 und 20 sind, brauchen die sozusagen einen Anstupfer, um vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu werden, sozusagen. Und da schwingt dann natürlich, wie du das schon sagst, immer so dieses mit, wie das bei uns damals der Fall war. Beispielsweise bei Olaf Scholz, der übrigens nie einen Pflichtdienst abgeleistet hat. Ich glaube, Steinmeier hat sogar, uns zu seiner Verteidigung zu sagen. Aber das ist eben das, worin das abläuft. Und man könnte da ja durchaus eine Diskussion daraus machen, wie sinnvoll wäre so ein Pflichtdienst tatsächlich. Der Bob Blume hat das Thema versucht, ein bisschen ernsthafter aufzumachen. Letztendlich, der hat gesagt, wir könnten ja quasi auf G10-Gymnasium gehen, also 9 Jahre Gymnasium, und dann ein Pflichtjahr anschließen, dass das quasi alles aus einem Guss ist sozusagen, und es dann auch in irgendeiner sinnvollen Art und Weise aufbauen und quasi so mit zur Persönlichkeitsbildung und Berufsorientierung und hast du nicht gesehen, ja, dass da quasi dann dieses Problem, was ja heute auch öfter diskutiert wird mit diesen etwas ziellosen Menschen, die da teilweise das Gymnasium verlassen oder sowas. Aber auch da bin ich ja dann, da kommen ja dann schon wieder so soziale Schichtungsdinger dazu. Ja, wir reden ja immer von den GymnasiastInnen, während so dieser soziale Pflichtdienst dann für die Leute, die von der Realschule kommen, die da unter Umständen schon mitten in der Ausbildung stecken, was soll denn der Quatsch? Ja, also die machen dann da 3 Jahre Ausbildung für was weiß ich und dann kommt der Staat und sagt, so, und bevor ihr jetzt euren Job übernehmen könnt, machen wir noch ein Jahr alten Leuten den Popo abwischen. Also da würde ich mir schon auch ein bisschen verarscht vorkommen. Also ich habe auch das Gefühl, dass es gleichzeitig wieder so diese Milieublasen-Debatte, so nach dem Motto, es machen ja eh alle Abitur und haben dieses Jahr sozusagen über, weil sie ja eh noch nichts anderes gemacht haben oder sowas. Also da ist auch so ein gewisser Klassismus noch mit drin. Also ich finde es einfach, das sind ganz, ganz viele eklige Sachen drin in diesem Pflichtjahr. Dieses Verfügen über der Zeit von anderen, diese pauschalen Annahmen darüber, wie diese Leute sind, zu denen man eigentlich schon gar keinen persönlichen Bezug mehr hat. Dieses Identitätspolitische, bei uns damals war es noch irgendwie besser und wir sind schon irgendwie cooler als die heutige junge Generation, was ja so ein Dauerding seit mindestens Sokrates ist. Also all diese Elemente missfallen mir total. Und wir können ja einfach mal selber versuchen, das zu versachlichen. Wärst du denn generell zu haben quasi für ein vernünftig konstruiertes Pflichtjahr? Also könntest du dir ein positives soziales Pflichtjahr denn eigentlich überhaupt vorstellen oder sagst du, nee, ist generell in allen Ausführungen Quatsch?
Schwierige Frage. Als du das jetzt also gesagt hast, was mir dabei nochmal aufgefallen ist, dass das ja ein völlig ineffizientes Pflaster für ganz viele Themen versucht zu sein oder man das so versucht zu verkaufen. Ne? Also wenn du zum Beispiel ganz viele, wenn du sagst, ganz viele junge Leute machen Abitur und sind dann ziellos, dann ist so ein soziales Pflichtjahr oder also ein Pflichtjahr, wo du dann entweder was im Sozialen machst oder zur Bundeswehr gehst oder so, das löst das ja dann auch nicht. Ne? Das ist ja dann eher eine Frage, so müsste man dann nicht irgendwas am Bildungssystem zum Beispiel ändern oder an welchen anderen Stellen könnte man da ansetzen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das wenn man sagt, okay, das ist jetzt ein Teil, das gehört zu unserer Ausbildung von jungen Menschen, gehört es dazu, dass sie irgendwo in der Gesellschaft mit Hand anpacken oder so etwas, dass sie quasi nicht in die Schule reingesteckt werden, wie in der Fabrik, wo sie dann einfach sitzen müssen und dann irgendwann beim Sport mal aufstehen dürfen, sondern dass das halt konkret damit reinkommt. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ganz ehrlich, unser Bildungssystem ist so schon, das weißt du ja, vielleicht noch besser, da hast du noch eine andere Meinung oder eine stärkere Meinung dazu. Aber ich finde, unser Bildungssystem ist schon so vollgepfropft mit, sowieso mit Inhalten und mit Dingen, das, was wir von den Kindern erwarten, dass sie das dann ins Leben mitnehmen. Dass wir dann einfach mal noch ein Jahr ranhängen, wird das auch nicht lösen. Also man könnte ja zum Beispiel, und das wird dann halt schwer zu sagen, okay, wir machen hier irgendwie einen praktischen, gesellschaftlichen Teil, der zur Bildung mit dazugehört, aber dafür nehmen wir dann zum Beispiel andere Sachen weg. Man könnte zum Beispiel darüber nachdenken, dass es dann zur Schulausbildung gehört, dass an einer bestimmten Klasse dann Kinder oder Heranwachsende dann auch, ich meine, es gibt ja auch dieses Schulpraktikum und sowas, ne, dass sowas auch nochmal stärker ausgebaut wird oder sowas, aber da ein Pflichtjahr ranzuhängen, also mal unabhängig davon, dass das alles sowieso völlig utopisch ist und dass diese ganze Debatte uns von sehr viel wichtigeren Debatten abhält, halte ich das grundsätzlich für tendenziell, also man kann jetzt mal nicht ausschließen, dass man sagt, okay, es gibt keine Konstellation, keine Vorstellung, wie man das sinnvoll umsetzen könnte. Das gibt es sicherlich, aber ich glaube, dass es im besten Fall aktuell einfach nur eine Ablenkung ist.
Wie du schon sagst, wir bräuchten da im Endeffekt eigene Strukturen dafür. Also ich müsste mir wirklich erstmal überlegen, welches Ziel erfülle ich damit? Und ein Ding kann natürlich grundsätzlich wieder der Wehrdienst sein. Damit haben wir zumindest eigene Erfahrungen. Aber es ist mein eingeschränktes Verständnis als Amateur, der da von außen drauf blickt, dass die Bundeswehr eigentlich überhaupt keinen Bedarf für Wehrdienstpflichten hat, selbst wenn sie diese Strukturen wieder hätte.
Also ich habe ja Wehrpflicht gemacht. Wenn wir über die Wehrpflicht reden, dann wird es ja noch absurder, das ganze Thema. Also ich habe damals, Ende der 90er, also mir war nicht klar, dass so viele ausgemustert wurden in der Zeit schon. Ich habe da zu denen gehört, die es nicht geschafft haben, ausgemustert zu werden. Und ich war damals in der Grundausbildung in der Kaserne, wo auch Krisenreaktionskräfte ausgebildet wurden damals, also die dann halt auch in Auslandseinsätze kamen, Berufssoldaten, also es gab es Kasernen, wo nur Wehrpflichtige waren. Und ich habe von Freunden gehört, die nur in diesen Kasernen waren, wo nur Wehrpflichtige waren, das ist auch die Grundausbildung und alles. Also das war wirklich ein Witz, was da gemacht wurde. Das war wirklich nur die Zeit absetzen und hatte keine, also da ist nichts vom Ergebnis her rausgekommen, wo man sagen könnte, das würde man noch eine Armee nennen. Und bei uns war es ja, ich hatte erst mit jemandem drüber gesprochen. Ich erinnere mich noch und habe ich jetzt durch die Debatte auch wieder öfter daran gedacht, dass bei uns auch bei uns, wo diese Berufssoldaten ausgebildet wurden, die dann zu den Auslandseinsätzen gegangen sind, war ganz viel von den Übungen, sagen wir mal, so, wo ganz viele Sachen wurden so halb ernst durchgeführt. Ich habe da mal so einen Unteroffizier, der dann auch mal so richtig die Fassung verloren hat und dann vor versammelter Gruppe dann alle Leute zusammengeschissen hat, einen richtigen Rent losgelassen hat, wo nicht nur wir Wehrpflichtige da waren, die da gerade in Ausbildung waren, sondern auch Unteroffiziere und ich glaube auch welche, die auch über ihm standen, wo er gesagt hat, weil das durch die Bank halt nur minimal ernst genommen wurde. Und ich sage das alles, weil das eine Wehrpflicht bei einer Armee, die ganz weit von einem Verteidigungsfall oder so entfernt ist und dann auch noch in einer Situation, in der wir als Land nicht mal bereit sind, einem Land, das nicht so weit von uns weg ist, in einem Angriffskrieg so weit zu unterstützen, dass wir ihm irgendwie Panzer hinstellen oder sonst irgendwelche Waffen. Ja? Also geschweige denn irgendwie an irgendeine Stelle da Soldaten irgendwie hinzuschicken. Was würde denn eine Wehrpflicht an dieser Stelle da irgendwo bringen? Das passt ja überhaupt nicht zusammen, dass man sagt, wir werfen die Hände in die Luft und wir sind nicht mal bereit, als Land, ein anderes Land wirklich mit Waffen zu unterstützen. Aber gleichzeitig finden wir, dass Heranwachsende an der Waffe ausgebildet werden sollten bei einer Armee, die von der wir ausgehen, dass wir sie niemals, niemals einsetzen werden müssen. Also die Art von Armee, die wir brauchen, ist ganz eindeutig eine Berufsarmee und auch da bin ich bei Macron, eine Berufsarmee auf einem europäischen Level, das ist auf einer nationalen Ebene, ergibt es überhaupt keinen Sinn. Und Wehrpflicht, also da sind wir, Wehrpflicht ist so eine Bullshit-Ablenkung da, also weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ich habe das Gefühl, das ist einfach so ein grotesk veraltetes Konzept. Das fühlt sich an, wie staubt, wenn ich nur das Wort ausspreche.
Ne? Ja, aber wenn du halt über 60 bist, dann ist das halt dann ist halt erst seit kurzem existiert es dann halt dann für dich nicht mehr. Ne?
Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass das, was du hier ansprichst, also diese zunehmende, ich nenne es mal Degeneration der Wehrpflicht zu einer Witzveranstaltung, was ja wohl in den 80er Jahren angefangen hat. Wir hatten die Diskussion bei uns im Blog auch und da hat jemand, der ein bisschen mehr auch beruflichen Bezug dazu hat, hat das gemeint, dass das in den 80er Jahren begonnen hat, dass diese zunehmende Unernsthaftigkeit von dem Ding, also dass quasi 25 Jahre lang im Endeffekt ein Wehrdienst gemacht worden ist, der letztlich keine reale Funktion hatte und der von keinem Beteiligten wirklich ernst genommen ist.
Aber das ist interessant, um da mal einzuhaken. Das heißt, der hat das schon beobachtet vor dem Fall der Mauer?
Und ich kann es nicht bestätigen oder verleugnen. Ich sage quasi nur, das war die Argumentation und das klang für mich jetzt grundsätzlich ganz einleuchtend. Aber spätestens seit den 90er Jahren haben wir es auf jeden Fall, dass da quasi diese Ernsthaftigkeit rausgeht. Und ich kann es noch quasi zusätzlich anekdotisch beisteuern. Mein Vater hat Wehrdienst abgeleistet Anfang der 80er Jahre und die Erzählungen, die er aus dem Wehrdienst hat, sind jetzt auch nicht unbedingt die eines harten Ernstfalls, sagen wir es mal. So, also von daher, ich glaube, wir bewerten quasi noch ein bisschen unter, wie sehr diese lange Zeit der Witzveranstaltung Wehrdienst das ganze Konzept auch delegitimiert hat. Also sowohl die Bundeswehr selbst, weil eben ganz, ganz viele Leute einen persönlichen Bezug zur Bundeswehr hatten, der halt nicht dafür spricht, professionelle Armee, quasi die machen da wichtige Dinge, sondern das war halt Spaßveranstaltung, Zeit absitzen, saufen und alles Mögliche, was damit verbunden wurde. Das delegitimiert natürlich einerseits die Armee, aber auf der anderen Seite delegitimiert es auch das ganze Konzept des Pflichtdienstes. Und dass dann immer mehr Leute verweigert haben, also die Verweigerungszahlen, die steigen ja auch ab den 80er Jahren massiv an. Der Zivildienst, der ist ja danach tatsächlich zum Standard geworden. Also glaube ab Ende der 90er oder sowas hast du da den Umschwung, dass mehr Leute verweigern als den Wehrdienst machen, weil dir die Verweigerung selbst von einer Gewissensentscheidung zu einem reinen Formalakt auch geworden ist. Ja, also dieses System hat sich selbst über mehrere Jahrzehnte komplett delegitimiert. Und ich glaube, das ist so ein Problem beim Wiederaufbau eines solchen Systems. Nicht nur müsste ich erstmal Strukturen schaffen, in denen diese jungen Leute, erneut 700.000 pro Jahr, in irgendeiner Art und Weise sinnvoll benutzt werden können. Weil wenn das nicht sinnvoll ist, dann kann ich es gleich lassen. Und die waren ja schon früher nicht sinnvoll verwendet, wirklich. Und die Tatsache, dass jeder weiß, dass das nicht sinnvoll war, das macht es, glaube ich, wahnsinnig problematisch. Und damit kommen wir wieder zu dieser Fragestellung zurück. Ja, wie würde ich das denn überhaupt aufbauen, dass da diese ganze Sinn gemacht wird? Die Bundeswehr braucht die Leute nicht. Also ich kann das natürlich weiterhin für diejenigen freiwillig laufen lassen, die da Bock drauf haben, wie das jetzt auch schon der Fall ist, als diese Grundwehrdienst von einem Jahr mit Option auf Verlängerung und als Nachwuchsrekrutierungsstätte. Ich glaube, das funktioniert auch halbwegs, das ist ganz okay. Aber viel mehr ist da nicht vorstellbar. Das heißt, der Großteil, und dann reden wir von 690.000 von diesen 700.000, müsste ja im Endeffekt irgendwie in die sozialen Dienste integriert werden. Und jetzt, was machen die da damit? Ich kann die natürlich in die Krankenhäuser stellen und da tun sie was? Wir haben ja eigentlich schon etabliert, der Pflegeberuf ist ja jetzt auch nicht gerade einer, der völlig ohne jede Qualifikation abläuft und der ziemlich anstrengend ist. Also ich kann ja jetzt auch nicht den Pflegekräften sagen, so hier, der Abiturient, der da gerade mit 18 sein Abi gemacht hat, der ist im Endeffekt gleichwertig wie du. Hier, lass den mal quasi durch die Krankenzimmer laufen. Das funktioniert ja nicht. Ich müsste die dann ja auch ausbilden, dafür sind überhaupt keine Kapazitäten da. Umgekehrt kann ich den Leuten leider diejenigen Dinge, die vielleicht tatsächlich sinnvoll wären, wie zum Beispiel das auffangen, dass unsere Pflege- und Gesundheitssysteme ja mit den Menschen wenig machen. Ja? Also dieses Gespräche mit den Leuten, der ganze wirklich im Kern soziale Teil daran. Ja, was ja auch immer wieder als Klage kommt, ja, die Ärzte haben keine Zeit, mit den Patienten zu reden, das Pflegepersonal hat keine Zeit, mit denen auf menschlicher Ebene zu agieren, man wird quasi nur so durchgeschleust und so. Da könnten die theoretisch gesehen diese Lücke füllen, aber das funktioniert halt auch nur auf dem Papier, weil wenn ich Leute Dienst verpflichte und vor allem 18-Jährige, ja, einfach völlig willkürlich irgendwelche Jugendlichen verpflichte, Gespräche mit RentnerInnen zu führen oder allein die Idee ist völlig abwegig. Aber das wäre das, wo ich quasi noch am ehesten sehen könnte, dass das funktioniert. Das Gleiche natürlich gegebenenfalls mit Kindergärten oder so. Aber auch hier, der ErzieherInnenberuf ist ja auch super anspruchsvoll. Da kann ich auch nicht einfach irgendwie willkürlich die Leute reinstellen und sagen, hier, mach mal was Soziales für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Nee, ich glaube, an dieser Qualifizierungsgeschichte scheitert es hauptsächlich, weil wir in den letzten Jahrzehnten nicht nur diese Delegitimierung des Pflichtdienstes einerseits hatten, sondern andererseits auch eine unglaubliche Professionalisierung derjenigen Stellen, in die die Leute früher reingeschleust wurden. Ja, also ich wage jetzt einfach mal die These, dass quasi die Bundeswehr sich als Berufsarmee so weit professionalisiert hat, dass die mittlerweile mit diesen Leuten nichts mehr anfangen können. Und ich glaube, das Gleiche ist in den sozialen Feldern auch passiert. Ja, vielleicht tue ich da den Leuten Unrecht, aber ich glaube, dass die Anforderungen, die Qualifikationen in diesen sozialen Berufen massiv gestiegen sind in den letzten 30 Jahren. Also ob ich da jetzt von ErzieherInnen spreche, ob ich von Pflegekräften spreche, ob ich, wahrscheinlich selbst das Fahren von so einem Krankenwagen oder sowas ist, da würde man inzwischen gar nicht mehr auf die Idee kommen, da einfach so einen willkürlich rausgegriffenen 18-Jährigen in den Krankenwagen fahren zu lassen oder sowas. Einfach aus diversen Gründen. Ich denke, wir haben da viel höhere Ansprüche an diese Aufgaben mittlerweile, sodass das alles gar nicht mehr funktioniert. Wir hatten ja die gleiche Debatte, als die Flüchtlinge gekommen sind seit 2015. Da war dann auch so dieses, das sind massenhaft Leute, die haben aktuell keinen Job, lass die doch in die Pflegeberufe gehen. Als ob jemand, dessen Grundproblem Traumatisierung durch Flucht und mangelnde Sprachkenntnisse sind, in der Pflege quasi einfach super aufgehoben wäre, weil das ein total anspruchsloser Job ist oder so. Also die Menschenbilder und die, was ich vorher auch schon mit Klassismus gemeint habe, also diese Vorstellungen, die da mitschwingen, die finde ich teilweise unglaublich eklig.
Ja, das ist ja auch bei den geflüchteten Menschen, da schwingt ja dann auch noch immer noch mit. So, das sind ja dann auch, da werden ja gleich zwei Bevölkerungsgruppen degradiert bei diesem Vorschlag, dass man sagt, die kommen jetzt hierher, die sind jetzt hier. Und die können ja nichts anderes, dann können die doch einfach den Pflegejob machen. Na, also müsste man denen nicht auch lernen, als müsste man auch nicht die Sprache lernen. Und als wären die Leute, die hierher kommen, als hätten die keine Qualifikationen, was natürlich vollkommen ausblendet, dass dieser Flüchtlingsweg, dieser Fluchtweg raus aus den Bürgerkriegsgegenden auch so teuer war, dass in erster Linie Leute flüchten, die sich das leisten können und dann die entsprechend dann vielleicht auch selbst Ärzte sind oder Architektinnen oder wie auch immer. Ne? Also Leute, die auch an entsprechenden Stellen auch Geld verdient haben, ne? die ja nicht irgendwie da von der syrischen Straße quasi losgelaufen sind und dann in Berlin aufgeschlagen sind oder so. Also diese völlig absurde, diese absurde rechte Vorstellung. Ja, also keine Ahnung. Wie gesagt, es ist halt eine Debatte, die ich finde ja, dass wir seit ein paar Jahren, ich hätte ja gerne mal wieder ein Sommerloch, aber wir haben jetzt seit ein paar Jahren, finde ich, gibt's gar kein Sommerloch mehr. Aber offensichtlich dann immer noch mal, dass die alten Präsidentenboomer dann denken, es gibt immer noch Sommerlöcher, die gefüllt werden müssen. Ja, weiß ich, also von meiner Seite gibt's auch da jetzt hier zu dem Thema jetzt nicht mehr viel zu sagen, wenn du jetzt noch was noch anzumerken hast. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut abgedeckt und haben, glaube ich, auch kundgetan, was vielleicht sinnvoll wäre oder in welche Richtung man denken könnte und wie gleichzeitig aber unsinnig das ist, was da jetzt so als Vorstoß in die Öffentlichkeit reingebrochen wurde.
Ja, ich glaube, ein Grund noch, das ist vielleicht als Abschlussbemerkung, warum sich das Thema auch so hartnäckig hält, ist, dass ja die zugrunde liegenden Probleme existieren. Also mehr gesellschaftlicher Zusammenhalt wäre ja schon nett. Die Arbeitskräfte fehlen. Genau. Der Pflegesektor braucht deutlich mehr Leute. Nur ist halt das soziale Pflichtjahr dafür das völlig falsche Instrument.
Diese drei Fliegen mit einem Vorschlag haben wir erschlagen.
Ja, schon allein da sollte man misstrauisch werden. Ja, eine Lösung, die dermaßen elegant drei so grundlegende, strukturelle, unglaublich verworrene Probleme zu lösen scheint, die kann eigentlich gar nicht funktionieren. Ja,
aber vor allem, ich glaube, das beste Argument ist ja, was du gesagt hast. Ne? Wenn jemand so einen Vorstoß macht, warum kommen dann nicht die Jubelschreier aus den Pflegeeinrichtungen und aus der Bundeswehr? Ne? Normalerweise müsste ja endlich sagt jemand was wir schon seit Jahren fordern. Die, denen man damit helfen will, die fordern das ja auch nicht.
Ja. Ich denke tatsächlich, das ist quasi der größte Kanarienvogel, den wir hier in dieser ganzen Debatte haben, dass die sich da so unglaublich bedeckt halten und diese Freude da nicht zu teilen scheinen. Also da wäre es, glaube ich, sinnvoll von Herrn Steinmeier, sich dann mal mit dem AWO-Vorstand zusammenzusetzen und mit denen drüber zu reden, was die denn eigentlich tatsächlich brauchen könnten. Oder dass er sich halt dann mit dem Eberhard Zorn oder so zusammenhockt und dass da mal eine Diskussion ist, quasi, was braucht ihr eigentlich konkret? Aber stattdessen werden da halt so diese Wolkenkuckucksheim-Vorschläge rausgehauen, die eben hauptsächlich der Inszenierung dienen. Und damit ist halt niemand geholfen. Ähnlich wie mit dem Tankrabatt.
Genau. Und aber wo Freude teilen. Jetzt zum Ende der Ausgabe möchte ich gerne nochmal unsere Hörerinnen und Hörer daran erinnern und dazu aufrufen, gerne unseren Podcast zu bewerten und zu kommentieren auf Apple Podcasts, damit Leute, die uns finden, dann auch reinhören und abonnieren, sodass wir neue und mehr Hörerinnen finden, damit wir dann irgendwann mit diesem Podcast hier die Weltherrschaft übernehmen können.
Ja, ganz genau. Also bitte bewertet uns, teilt die Link, teilt den Podcast. Wir könnten noch viel, viel populärer und verbreiteter sein. Und für euch ist es ja auch vorteilhaft, weil wenn ihr dann mit Bekannten über diesen tollen Podcast redet, dann sagen die, ja, den habe ich auch gehört. Und dann habt ihr ein cooles Gesprächsthema, anstatt dass ihr den Leuten immer erst erklären müsst, wer die Bohrleute sind. Ja, wir gewinnen alle.
Genau, wenn ihr uns helft, dann schaffen wir es vielleicht irgendwann, dass wir dann über dieses Thema mit Herrn Steinmeier hier in einem Podcast reden können.
Genau.
Das wollen doch alle.
Für 2023 nehmen wir uns das mal vor.
Naja. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.